Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
Ja, herzlich willkommen. Ich habe mir heute blaue Blumen auf den Tisch gestellt, denn ich begrüße eine Künstlerin, die damit in letzter Zeit sehr viel zu tun hatte. Herzlich willkommen, Julia Rückert.
Hallo Ingolf, schön, dass ich hier sein kann.
Lass mich dich kurz vorstellen, du bist eine in Halle lebende Münchnerin.
Richtig.
Hast dich einst zur Rettungssanitäterin ausbilden lassen und in Göttingen ein Medizinstudium abgebrochen. Du bist, hast deine eigene Rettung dann an der Burg Giebichenstein gesucht und sie in der Kunst gefunden. Plastik und Keramik studiert bei Martin Neubert und seit gut 10 Jahren etwa freischaffend tätig mit vielen Ausstellungen und einem eigenen Atelier.
Ja.
Zunächst möchte ich auf den glücklichen Sonntag zu sprechen kommen, denn das war er sicherlich für dich, der 15. Mai. Und du hast den Geburtsort von Novalis verzaubert. Im Schlosspark Oberwiederstedt sind deine keramischen Samenkörner, die großen keramischen Samenkörner zu sehen, aus denen das Neue nur so kracht und das Schöpferische sprießt. Wie hast du das gemacht? Was hat dich daran gereizt?
Das mit dem Verzaubern? Ja. Oder?
Was hat dich an Novalis, an diesem Ort und an dieser Aufgabe gereizt?
Was hat mich gereizt? In der Vorbereitungszeit zu dem Wettbewerb haben wir eine Exkursion dorthin unternommen. Und mich hat der Ort, glaube ich, erstmal mehr inspiriert als Novalis selber. Weil in die Texte musste ich mich erstmal reinlesen. Und habe auch nicht so gut Zugang erst gefunden. Also mich hat der Ort am meisten gereizt, diese alten Bäume, die der Vater von Novalis dort gepflanzt hat. Das fand ich irgendwie faszinierend. Also das ist schon, also Bäume sind ja Lebewesen, dass die schon gelebt haben, als Novalis klein war und dass der Vater die gepflanzt hat, das fand ich irgendwie faszinierend. Und ja, irgendwie hat sich dann das Thema mit dem Wachsen und die Samenkörner so in meinem Kopf bewegt. Und dann gibt es ja dieses schöne Zitat von Novalis aus einem Fragment, alles ist Samenkorn. Das fand ich dann sehr passend.
Das Projekt heißt Gepflanzt, Gepflückt, Verzückt.
Mhm.
Und es geht nicht nur um große Skulpturen, man muss es erklären, die sozusagen in dem Schlosspark liegen.
Ja.
Man kann sie auch, glaube ich, gelesen, en miniature kaufen und mit nach Hause nehmen.
Ich habe sogar welche dabei.
Okay. Aber das ist noch nicht alles, sondern es gibt noch 5000 Tütchen mit Samenkörnern. Ich habe gelesen, Staudenlein, gewöhnlicher Natternkopf, gemeine Wegwarte. Was soll damit passieren?
Ich habe dir welche mitgebracht.
Ah, wunderbar.
Hier. Das ist eine Karte und innen ist ein Tütchen. Ja. Es geht darum, ich habe mich natürlich gleichzeitig mit Novalis, mit diesem Symbol der blauen Blume beschäftigt.
Ja.
Und weil ich ja diese Samenkörner gemacht habe, diese Plastiken, beziehungsweise ich habe mich inspirieren lassen von Samenkörnern, von blauen Blumen. Also ich habe ein bisschen recherchiert, wie sehen die überhaupt aus? Also woher kommt die blaue Blume? Und habe da sehr interessante Formen gefunden. Und die habe ich dann als Skulpturen umgesetzt und wollte eben aber auch Samen verteilen an Leute zu mitnehmen, um da draußen eine Mitmachaktion zu machen. Also die Samen sollen gepflanzt werden, die Blumen können dann gepflückt werden und man kann sich verzücken lassen sozusagen. Und die Leute sollen ein Bild ihrer blauen Blume wieder an mich zurückschicken. Es gibt eine Internetseite zu dem Projekt, auf dem werden die Bilder dann veröffentlicht und auf einer Karte sieht man dann, wo die Leute oder wo die blauen Blumen jetzt wachsen, die sie dort mitgenommen haben. Also um zu zeigen, wie weit sich die Idee von Novalis verbreitet hat. In Deutschland, in der Welt oder ja.
Ist ja fast eine soziale Skulptur, oder?
Könnte man so sagen, ja.
Ein partizipatives Projekt, man denkt an Beuys oder an den Künstler.
Stimmt, die Eichen.
Der damals auf der Skulpturprojekt in Münster diesen Taschentuchbaum oder wie das hieß, gemacht hat und Samen aus, die alle 10 Jahre nur blüht und so, daran muss man denken. Und wie lange muss man warten, bis da die blaue Blume sprießt?
Also ich habe ziemlich am Anfang welche gesät, die kommen sehr schnell. Also da muss man nicht so lange warten. Die Blumen, die Blüten natürlich, das dauert wahrscheinlich ein bisschen.
Also das heißt, es gibt einen zweiten Teil dieses Projekts und es gibt eine Webseite, auf der das dann
genau.
zu sehen sein ja. wird. Wie heißt die Webseite?
Die Webseite heißt gepflanztgepflücktverzückt.de. Okay, immer klar. mit Bindestrich.
Das darf man eben nicht, mhm. nicht vergessen. Ein tolles Projekt. Das Thema Mensch und Natur ist für dich ja kein neues Thema. Du hast dich schon häufiger damit beschäftigt. Warum?
Das letzte Projekt war ja das Heimatstipendium der Kunststiftung und da war ich schon im Naturkundemuseum in Dessau. Da ging es ja darum, dass Künstler kleine Sammlungen in Sachsen-Anhalt beleben mit ihrer Kunst. Und ich habe mich für das Naturkundemuseum in Dessau beworben, weil ich diese Präparate so spannend fand. Also von den Insekten und die ausgestopften Tiere und vor allem die Bernsteine dort und diese Einschlüsse mit den kleinen Insekten. Und was hat mich fasziniert? Gute Frage. Ich glaube, es ist einfach dieses... manchmal auch so eine leicht morbide Faszination von so eingelegten Dingen und die Strukturen, glaube ich, sind es. Also Panzer und Hörner, Schuppen, Fell, sowas, diese Unterschiedlichkeit von Tieren und was es da so zu sehen gibt in der Natur.
Auf die Tierproblematik kommen wir gleich noch, weil das natürlich ein großes Thema für dich ist und du da auch viel zu gearbeitet hast und dazu eine sehr eigene Meinung zu diesem Verhältnis zwischen Mensch und Tier hast. Nochmal zurück zu Novalis und diesem Schlosspark in Oberwiederstedt. Das war ja eine große Geschichte an diesem Sonntag, eine Landpartie. Es waren unglaublich viele Leute da und so. Was ist das eigentlich für eine Gegend? Das ist ja ein Städtchen im Harz, das jetzt sozusagen mit den Mitteln der Kunst jetzt auch außerhalb der Novalis-Gemeinde, die den Ort natürlich kennen, aber sozusagen mit den Mitteln der Kunst eigentlich nochmal sozusagen richtig zum Thema gemacht wurde oder in den Fokus gerückt wurde, oder?
Also es ist auf jeden Fall ein bisschen weit ab vom Schuss. Man kommt dahin, das ist eine schöne Gegend, Rapsfelder und alles Mögliche blüht gerade, aber man fährt eine Weile auch von Halle und dann ist aber dieses wunderbare Museum dort, was jetzt neu saniert ist und frisch eröffnet wurde und dieser schöne Schlosspark und dass so viele Leute kommen, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich glaube, wir haben mit 100 gerechnet, es waren deutlich mehr. Die Torten und der Sekt waren sehr schnell alle. Und es war einfach eine ganz tolle Stimmung. Also das Wetter hat gepasst, Sonnenschein und es war wie eine schöne Gartenparty.
Ich habe gesagt, dass du in München geboren bist und in Halle eigentlich richtig hängen geblieben bist. Und bei den Dingen, die du jetzt beschreibst, die man in Sachsen-Anhalt so erleben kann, könnte man ja denken, dass das alles so Entdeckungen sind. Ist das für dich ein guter Boden oder ein guter Resonanzraum für deine Kunst, dieses Land oder diese Orte, in denen du da bist? Also du hast von Dessau erzählt, jetzt in Oberwiederstedt.
Also das sind auf jeden Fall Orte, die ich vorher noch nicht so kannte und noch nicht so oft war. Vor allem Dessau kennt man ja, vor allem das Bauhausmuseum. Und das Naturkundemuseum steht so ein bisschen im Schatten. Aber ich fand es trotzdem total spannend. Auch ich war ja dann öfter in Dessau auch und man wird ja da auch so ein bisschen heimisch dann, je öfter man an einen Ort fährt. Also ich war dann wirklich sehr vertraut dort mit dem Ort und die Leute aus dem Museum, man hat natürlich da sehr viel mehr Einblick, als wenn man nur als Besucher kommt, wenn man richtig stöbern kann. Und auch in Oberwiederstedt ich kann das vorher nicht. Nee, und dass jetzt da meine Skulpturen stehen, das ist schon toll. Das ist ja so ein bisschen wie ein Teil von einem selber, der dann dort Präsenz hat.
So, nochmal zum Ausgangspunkt kommen. Du hast ja erst, ich habe es angesprochen, eigentlich erst den Weg der Medizin eingeschlagen. Du bist also zur Rettungssanitäterin ausgebildet worden und hast dann zur Kunst gefunden. Hat das eine mit dem anderen zu tun oder handelt es sich einfach wirklich um eine reine Korrektur, wo du dann gesagt hast, also das ist doch eher mein Weg. Und wie kam es dazu?
Wie kam es zum Medizinstudium oder
wie kam es zu beidem?
Das war einfach eine Entwicklung. Also Medizin und das hat mich schon immer gereizt, die Vorgänge im Körper und wie was funktioniert. Und es ist auch so ein bisschen der Aspekt dieses helfen wollen, wenn irgendwas passiert. Das hat mich gereizt am Rettungssanitäter-Dasein. Der Punkt beim Medizinstudium, der mich am meisten gereizt hat, war tatsächlich die Anatomie. Ich habe ja nicht fertig studiert, ich habe ja, wie gesagt, abgebrochen. Ja. Das Physikum habe ich schon nicht mehr gemacht, aber den ganzen Anatomiekurs habe ich mitgenommen, inklusive des Leichensezierens. Und das war sehr eindrücklich für mich, dieses Erlebnis, aber auch, es war spannend. Also eigentlich ist es genau das, was mich vielleicht dann doch wieder zur Kunst gebracht hat, die Strukturen im Körper und wie was funktioniert. Und das hat mir, glaube ich, auch, also erstens im Grundstudium sehr viel geholfen und einfach die Zusammenhänge zu begreifen, das habe ich am meisten gelernt mit der Anatomie.
Was hast du über den Körper begriffen, der in deiner Arbeit auch eine große Rolle spielt?
Dass alles irgendwie einen Plan hat. Also im Körper ist ja nichts irgendwie zufällig. Also alle Strukturen, egal ob es Sehnen, Muskeln oder die Organe sind, es hat ja alles einen bestimmten Sinn. Und das fand ich irgendwie spannend. So als, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich an Gott glaube, aber oder ob es die Evolution ist. Auf jeden Fall ist das wirklich sehr durchdacht gebaut, unser ganzer Körper. Und ja, das hat mich dann... Ich weiß nicht, ob mich das zur Kunst gebracht hat, aber das habe ich jetzt auf jeden Fall immer dabei, sozusagen dieses ganze Wissen.
Aber hat es vielleicht das damit zu tun, das abbilden zu wollen oder damit arbeiten zu wollen? Hat es was mit der Sehnsucht nach der Plastik zu tun?
Das auf jeden Fall. Also dass man verinnerlicht die Proportionen viel besser, glaube ich, wenn man das mal einmal auseinandergenommen hat, richtig. Und gesehen hat, was ist eigentlich da drunter, warum ist da nicht nur eine Beule, sondern was ist unter der Beule, da ist ein Muskel und da sind Knochen und die mal angefasst zu haben und das ist schon was anderes, als das nur abzuzeichnen von dem Skelett oder, ja.
Das sind sehr, sehr schöne figurative Skulpturen, die du machst, mit einer unglaublichen, also nicht nur mit einer großen Kunstfertigkeit, sondern auch mit einer großen Hand, mit einem großen handwerklichen Geschick, weil das muss man beherrschen. Ich habe gelesen, dass das ein Material ist, was einen herausfordert, wo man sozusagen aber auch scheitern kann. Also man könnte es dir einfacher machen, du hast dich aber für die Keramik, für den Ton entschieden. Ist das ein Reiz oder ist das manchmal auch ein Fluch?
Der Reiz bei der Keramik ist, es kann sehr viel schief gehen, ja, und man... Also ich habe das Gefühl, irgendwann kann man es schon ein bisschen beherrschen, aber nie ganz. Und das ist, glaube ich, der Reiz ist, dass man es nie genau beherrschen kann. Also ich bin, glaube ich, jemand, der oft viel kontrollieren möchte auch und alles ganz genau so und so haben möchte. Aber dass das Material am Schluss dann nochmal seinen eigenen Kopf hat, das macht es dann wieder spannend. Also dass es eben nicht immer alles glatt geht.
Siegt das Material auch manchmal über dich, dass du vielleicht Sachen dann, dass es dich dann irgendwo wegtreibt und das Material dann was Eigenes hinstellt und du dann damit zufrieden bist? Oder ist es andersrum? Ich frage also das deshalb, weil ich habe ein Interview mit einem Glaskünstler vor einiger Zeit gemacht und da ist es ja so ähnlich, dass man sozusagen es noch schwieriger wahrscheinlich, das Glas zu formen und dann hat das doch sein Eigenleben und am Ende gibt man sich dem Material geschlagen und sowas. Gibt's ja auch.
Ich glaube, so würde ich es nicht sehen. Es ist eher wie ein stetiger Lernprozess. Also das Material zu begreifen, wann reißt es? Wie viel hält es aus? Wie groß kann ich bauen? Wie muss die Brennkurve im Ofen sein, dass es am Schluss heile bleibt? Und trotzdem kann es am Schluss schief gehen. Also das ist immer diese Aufregung. Das war jetzt auch bei diesen großen Skulpturen in Oberwiederstedt der Fall, dass ich wirklich manchmal schlaflose Nächte hatte, wenn der Ofen so lang an war und dann dieser spannende Moment, man macht den Ofen auf und ist alles kaputt, was man wochenlang jetzt gebaut hat oder ist es heile und es ist eigentlich alles heile geblieben.
Wie hast du das gelernt eigentlich, diese Dinge?
An der Burg Giewichenstein.
Du wolltest auch unbedingt dorthin.
Ich wollte dorthin und ich wollte aber vor allem die figürliche Bildhauerei lernen. Das hat dann nicht geklappt. Ich wurde einmal abgelehnt. Beim zweiten Mal wurde ich in die Keramikklasse umgeleitet, was aber eigentlich ein großes Glück war. weil ich so, glaube ich, also diese Liebe zu dem Material mit der Bildhauerei verbinden kann. Und das, ja, da habe ich auch das Gefühl, da gibt es irgendwie so eine Nische in dem Bereich. Die figürliche Keramik ist in anderen Ländern, glaube ich, viel stärker ausgeprägt als hierzulande. Und das macht mir Spaß, ja. Auch wenn es manchmal, ich glaube, im Studium war das nicht so gern gesehen. Mhm. Da waren eher die abstrakten, gebauten Sachen, wie soll ich sagen, gewollter. Oder die Materialexperimente. Und ich habe, glaube ich, immer schon gewusst, ich will figürliche Sachen bauen.
Mhm. Ja. Gibt es da eigentlich Vorbilder? Also ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit mal, vor vielen Jahren, ein Interview mit Balkenhol gemacht und der hat zum Beispiel die hybriden Form der Ägypter als großes Vorbild für sich genommen. Auch ein Künstler, auf den man sich ja immer schnell einen Reim macht und der aber doch in seinen Dingen, die er tut, voller Geheimnisse ist. Und auch sozusagen, weil er auch die Dinge, diese Figuren dann auf einen zurückschauen und so weiter. Was gibt es so für Vorbilder für dich?
Also ein ganz starkes Vorbild ist die aus dem Mittelalter in Italien, das ist Renaissance, die Familie della Robbia. Mhm. Diese blau-weißen Baukeramik-Schmuckelemente, die sind, also die haben mich im Diplom schon fasziniert und mein ganzes Diplom war eigentlich inspiriert von diesen Reliefen, diese Keramikreliefen. Mhm. Also ich habe auch Reliefs dann gemacht, die blau-weiß oder auf jeden Fall weiße Figuren hatten und habe natürlich die Bildinhalte anders gewählt, aber formal war das meine Anregung und meine große Inspiration, ja.
Und gleichzeitig ist es sozusagen, es sind historische Zutaten, die du nimmst, aber die du sozusagen auch auf eine wunderbare Weise ironisierst. Ich denke nur an diese Madonnen-ähnliche Figur also diese Frau mit den Kindern mit dem Handy am Ohr.
Ja.
Wie wichtig ist dir Ironie und Humor und so weiter? Das kann man ja bei Novalis, ist das ja nun auch eine Arbeit, die, ich weiß nicht, der Novalis-Wissenschaft und der Novalis-Gemeinde eine doch sehr heitere und schöne Arbeit beschert, mit der sie wahrscheinlich gar nicht so gerechnet haben. Oder?
Also ich habe gehört, dass Novalis selbst sehr heiter war. Mhm. Deswegen glaube ich, hätte das auch gut gepasst. Ansonsten verändere ich gern den Kontext oder diesen historischen Zusammenhang. Also ich habe oft ich starte mit Bildern, mit Vorlagen, auch gerne mit historischen Vorbildern und füge dann aber immer irgendwie ein kleines Element hinzu, was einen in die Gegenwart holt oder was so einen Bezug schafft zur Gegenwart oder zu Problemen. Bei der Madonna ist es ja ganz klar dieses Thema Aufmerksamkeit den Kindern gegenüber oder wie beschäftigt ist man eigentlich mit seinem Telefon und wie bekommen die Kinder das mit und ja.
Ich habe auch gelesen, dass du sehr genau recherchierst, mit dem man könnte auch sozusagen von so einer Art von Diagnose sprechen. Wie sammelst du denn Material für deine Geschichten? Also du hast schon die Vorbilder und die Anregungen genannt. Gibt es diesen berühmten Zettelkasten, wo man dann so Dinge sammelt oder wie?
Also es gibt viele Zettel. Die liegen überall rum. Einen richtigen Zettelkasten habe ich nicht, aber ich habe sehr viele Bilderordner auf meinem Computer. Mhm. Also ich sammle gerne Bilder thematisch, ob es jetzt Tierarten sind oder zu bestimmten Themen. Beim Diplom habe ich ja diese Mensch-Tier-Beziehung beleuchtet und habe gezielt nach Bildern gesucht, die so Trophäenbilder zeigen oder Menschen, die ihre Beute präsentieren, Jagdbilder und sowas. Und ja, das lege ich dann sehr akribisch ab. Mhm.
Um das dann wieder hervorzuholen.
Ja, genau.
Ein großes Thema, ich habe es vorhin schon angesprochen, ist die Arbeit mit Tierfiguren. Die spielen eine große Rolle in deinem Werk, also vom Schwein bis zum Säbelzahntiger. Und du hast die Tiere den Menschen gegenübergestellt und damit immer ein durchaus schwieriges Verhältnis beschrieben. Denn ist denn unser Umgang mit den Tieren nur schwierig oder gibt es auch Hoffnung in deinem in deiner Wahrnehmung? Wir reden ja sehr viel über Artenschutz und retten Fledermäuse bei den Großbauprojekten und tragen immer mehr Frösche über die Straße. Aber wie ist denn das Verhältnis eigentlich? Wie nimmst du es wahr? Ich habe auch gelesen, dass du eine sehr deutliche Meinung zu diesem Thema hast.
Ich bin schon ganz lange Jahre Vegetarier und esse keine Tiere. Manchmal weiß ich nicht, ob mir das eigentlich für mich selbst genug ist. Also ich tendiere immer mehr, glaube ich, zum Vegan-Sein sogar, in der Tat. Also ich versuche auch Leder zu verzichten. Und ja, bin der Meinung, dass wie der Mensch Tiere behandelt oder nutzt, also für mich auf jeden Fall nicht akzeptabel ist. Massentierhaltung, Tierversuche, Tiertransporte, da sträuben sich mir eigentlich die Haare, weil ich in dem Tier eigentlich ein Mitgeschöpf sehe und die Kreatur, die mit uns auf dem Planeten lebt und nicht nur das Schlachtvieh ist sozusagen oder das Tier, was wir benutzen für verschiedene Zwecke. Klar, nehme ich auch Medikamente und ich weiß, die sind vorher an Tieren getestet, das ist mir bewusst, aber ich versuche da, wo es geht, darauf zu verzichten, Tiere auszunutzen oder zu quälen, ja. Ich war in meiner Jugend sehr aktiv im Tierschutz
das
tätig.
Habe ich auch gelesen, ja. Also, dass es nicht einfach jetzt so eine Erkenntnis ist, sondern das ist schon lange aus der Kindheit heraus, kommt das.
Also ich war 12, als ich, glaube ich, einen Bericht gesehen habe über Tiertransporte und diese Bilder haben sich mir einfach irgendwie eingebrannt. Und ich weiß noch ganz genau, es war ein Urlaub mit eine Freundin und meine Eltern und mein Vater hatte extra einen Gasgrill gekauft und wollte natürlich da schön grillen. Und genau in diesem Urlaub bin ich zum Vegetarier geworden und ich glaube, das trägt er mir bis jetzt noch nach. Und ja, ich war im Tierschutz tätig in München damals und es gab auch ein oder zwei so Enquete-Aktionen.
Wirklich?
Oder ja.
Richtig? Vor wo war das denn?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig sagen darf. Also, es war einmal vorm Schlachthof und einmal sogar im Zoo, wobei ich jetzt, muss ich zu meiner Schande gestehen, ich gehe mit meinem Sohn auch wieder in den Zoo. Also so ist es nicht. Manche Dinge weichen dann wieder auf, wenn man eigene Kinder hat und dann muss man gucken, ob ja, wie man das mit sich und seinen Einstellungen dann auf die Reihe kriegt. Aber wie gesagt, ich versuche so viel wie möglich irgendwie Tierleid zu vermeiden oder nicht dazu beizutragen, was mir nicht immer gelingt.
Und wie kommt das in deine Kunst? Wie?
Ich glaube, es ist, was vielleicht auch wieder mit der Medizin zu tun hat und mit diesem Vergleichen, Menschen und Tiere zu vergleichen und zu sehen, wir haben gar nicht so viele Unterschiede. Also allein wenn es jetzt nur um den Körperbau geht oder wie Tiere miteinander kommunizieren können oder auch mit uns kommunizieren oder ich bin mir nicht wirklich sicher, ob Tiere nicht auch eine Seele haben einfach oder ich sehe da eher ein Gegenüber auf jeden Fall, wenn man ein Tier ansieht.
Welches Tier wärst du gerne?
Gute Frage. Ich glaube, irgendwas, was im Wasser lebt.
Sowas wie so ein Krokodil,
nee, eher sowas wie so ein friedlicher Wal, glaube ich.
Ein friedlicher Wal?
Ja, so ganz groß und friedlich, würde durch den Ozean da schwimmen und
in Ruhe.
Ganz ruhig, ja. Ruhe, manchmal Ruhe raushüpfen und dann
Ruhe und gelassen. Viele Dinge, habe ich auch gelesen, hängen mit der Kindheit zusammen, auch mit den Träumen. Ich habe gelesen, dass du dich manipulieren wolltest, wieder so zu träumen wie als Kind. Das klingt ja unglaublich toll, wenn man das liest. Aber wie geht denn das praktisch? Also wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist das einfach nur so Ausstellungsprosa? Ist das wirklich so?
Ich habe als Kind sehr viel von Tieren geträumt.
Ja.
Das war irgendwie so ein Traumsymbol, was ganz oft vorkam. Und natürlich manchmal so Angstträume, aber auch schöne Träume oder ein Vogel sein, fliegen können, sowas. Und was du jetzt ansprichst, war meine Diplomarbeit in der Tat. Also der schriftliche Teil meiner Diplomarbeit waren Selbstversuche mit meinen eigenen Träumen. Also ich wollte wieder versuchen, mehr von Tieren zu träumen und wie kann ich das erreichen? Und ich habe dann versucht, auch durch diese Bildersammlungen oder versucht, zu bestimmten Themen zu recherchieren, Bilder vor dem Schlafengehen mir anzugucken und zu sehen, tauchen die wieder auf. Ja. Das hat auch geklappt, aber nicht immer so positiv. Also wenn ich mir meine Bildersammlungen so angucke, sind natürlich auch viele grausame Sachen dabei von Stierkämpfen und so weiter. Das habe ich in der Diplomarbeit auch dann immer so schön gesammelt nach Themen. Und das taucht dann natürlich auch wieder auf. Ist nicht so schön, aber das klappt auf jeden Fall. Also ich habe sehr viel zu Träumen auch recherchiert und es gibt ja diese luziden Träume. Man kann das trainieren sogar. Und ja, das war auf jeden Fall spannend. Also spannende Experimente.
Und was träumst du jetzt?
Jetzt träume ich oft, oder ein Traum, der ganz oft kommt, wenn ich Stress habe, ist dass die Zähne ausfallen. Das ist auch nicht so schön.
Oh Gott.
Ja, das haben aber viele Leute. Ja, Zähne gibt es auch als Thema. Das kommt sehr oft, wenn ich Stress habe, in verschiedenen Varianten, dass die Zähne auf einmal wackeln und dann, kennst du noch das Gefühl, wenn Milchzähne ausfallen,
ja,
dass das so piekt und so. Und also und dann merke ich wirklich wieder diesen Schmerz oder dann fallen sie alle auf und ich frage mich, wo kommen die überhaupt alle her? So viele Zähne habe ich gar nicht. Also Zähne tauchen sehr oft vorher auf, meine ich.
Oh Gott, oh Gott. Also ich habe von Zähneknirschen und so gehört, aber so von
Zähneknirschen,
das ist ja schon auch...
Und es kommt wahrscheinlich genau daher, dass man im Traum die Zähne aufeinander beißt, vor lauter Anspannung mit den Zähnen knirscht und der Körper nimmt das wieder wahr, diesen Reiz, und baut das in den Traum mit ein.
Ja, genau. Jetzt müssen wir mal nochmal rascheln. Das ist der Samen der blauen Blume. Ich werde das ausziehen, aber natürlich muss ich dich fragen, bist du eine Romantikerin? Oder verstehst du dich als eine solche? Auch vielleicht mit einem Zusatz, eine so und so Romantikerin.
Eine hoffnungslose Romantikerin?
Nein, eine hoffnungslose Romantikerin, eine hoffnungsvolle Romantikerin.
Wenn es in Bezug auf die Natur ist, bin ich, glaube ich, ziemlich, wie soll ich sagen, eigentlich habe ich dann gerade nicht so viel Hoffnung. Also wenn man sich so anguckt, was gerade passiert auf der Welt und mit dem Klima, und bin ich eigentlich eher ziemlich enttäuscht, dass wir Menschen das nicht besser hinkriegen oder dass wir das alles so passieren lassen. Was mich ja auch zu den blauen Blumen geführt hat, war, dass ich mich da auch wieder ein bisschen naturwissenschaftlich angenähert habe an das Thema, und die blaue Blume verschwindet auch gerade in der Natur. Also es gibt einen deutlichen Rückgang der blauen Blumen, was daran liegt, dass blaue Blumen eigentlich nur von Insekten bestäubt werden. Und man kann sehr gut eigentlich einen Zusammenhang herstellen zwischen dem Insektensterben und dem Rückgang der blauen Blumen. Und ja, das war eigentlich mein romantisch naiver Traum oder die Vorstellung, das aufzuhalten, die blauen Blumen wieder auszusehen und unter die Menschen zu bringen. Das war der Grundgedanke eigentlich.
Ah, deshalb müssen
die blauen Blumen
aufzubauen.
Und das war ein Aspekt davon.
Mhm. Hast du das mit den Leuten diskutiert in Oberwiederstedt? Da waren ja so viele da, die sich da wahrscheinlich...
Ich habe das zur Sprache gebracht, dass wir uns mehr wieder um die Natur kümmern müssen. Bitte sehen Sie Blumen aus.
Und welche Reaktion gab es?
Es war, ich weiß nicht, ob Sie es verstanden haben, es war eher ein bisschen heiter.
Ja. Also, ich bin sehr gespannt, was daraus wird aus dem blauen Blumenstrauß, das Novalis Jubiläum, und ich hoffe, dass viele, viele das machen und dann ihre Bilder schicken und dann sozusagen diese Website, ein Meer, ein Blumenmeer, eine Blumenwiese da entsteht. Was kommt als nächstes für dich? Womit beschäftigst du dich jetzt nach Novalis?
Also ganz aktuell ist eine politische Sache. Es geht um Julian Assange. Es gibt eine Ausstellung in Leipzig dazu, zu dem Thema. Beziehungsweise Julian Assange steht kurz davor, ausgeliefert zu werden an die USA als jemand, der eigentlich Kriegsverbrechen aufgedeckt hat und ist aber jetzt derjenige, der dafür verurteilt wird in den USA zu lebenslanger Haft. Und das ist einfach eine Sache, da kommt mein Gerechtigkeitssinn irgendwie ins Spiel und diese Ungerechtigkeit, die ich fast nicht aushalte. Und deswegen hat mich dazu bewogen, mich da zu beteiligen.
Du hast bei der Arbeit gemacht über ihn?
Also genau, das ist eigentlich nur, es ist ein kleiner Porträtkopf aus Porzellan, nennt sich Hände weg von Julian Assange, Hands off Julian Assange. Und ich habe mich da beworben mit der Arbeit, ist eine kleine Galerie in Leipzig, Salon Rogue. Und im Juli gibt es ja die Ausstellung dazu, genau. Es kommen auch große Künstler, die sich mit dem Thema beschäftigt haben.
Zum Beispiel?
Unter anderem Davide Dormino heißt er, ist ein italienischer Bildhauerprofessor, der gerade mit seiner Arbeit um die Welt tourt. Also es sind 4 Stühle und 3 Bronzefiguren, Julian Assange, Chelsea Manning und Edward Snowden. Der 4. Stuhl ist leer. Man kann sich da draufstellen. Das heißt, die Arbeit heißt Anything to Say. Man kann sich da draufstellen und seine Botschaft dazu sagen.
Eine ganze Ausstellung zu Julian Assange. Bei diesen ganzen schwierigen Themen, mit denen du dich beschäftigst, Julia, was treibt dich an? Was lässt dich sozusagen immer weiter ziehen und weitermachen?
Gute Frage. Es sind verschiedene Themen, die aber alle irgendwie, das ist alles immer irgendwas, was mich bewegt, wo ich vielleicht so ein bisschen meine Meinung dazu sagen möchte oder irgendwas kommentieren möchte, was ich vielleicht nicht in Ordnung finde. Vielleicht ist es eigentlich immer irgendwie so ein bisschen wie eine Kritik, die ich habe an Dingen.
Ja. Gibt es auch Lob?
An was? Ja. an Menschen, an der Gesellschaft?
Ja.
Gibt es Lob? Anscheinend nicht so viel.
Okay. Also mehr Kritik als Lob.
Anscheinend, okay. Ja.
Aber auch ein bisschen Hoffnung.
Hoffnung, ja. Vor allem diese Samen stimmen mich gerade hoffnungsvoll. Ja. Also für mich ist dieser Samen ein Symbol für Hoffnung geworden, auch in der Beschäftigung mit dem Thema.
Dann wollen wir hoffen, dass daraus sehr viel wird. Vielen Dank fürs Kommen, Julia Rückert.
Dankeschön.
Und für all das, was du machst, alles Gute und viele, viele Besucher, die nach Oberwiederstedt fahren, obwohl das schwierig mit der Anreise ist, haben wir ja drüber gesprochen.
Ja.
Danke.
Ich danke auch, dass ich da sein durfte.
Danke.
Dankeschön.